Ich hatte dir erzählt, dass heute Morgen nichts ging am Südbahnhof.
Das fängt schon an, oder wie?
Ich erzähle dir einfach mal eine Runde. Nee, also ich bin dahin und war halt schon so ein bisschen verwundert, weil der Zug, mit dem ich sonst immer fahre, normalerweise schon auf dem Gleis steht.
Weil du immer zu spät kommst?
Nee, der hat da einfach Endstation und fährt dann wieder zurück. Und ich komme da hin und der ist nicht da so. Aber so okay, war relativ früh dran, also es waren noch irgendwie 5 Minuten. Naja, und dann merkte ich aber schon, dass das Gleis ungewöhnlich voll war. Und dann war so, es war Gleis 2, Gleis 1 fuhr, hätte dann einer so die S6 einfahren sollen. Oder fuhr auch ein, mit der ich normalerweise nicht fahre. Und die kam dann schon die Durchsage, dass der Zug hier endet wegen einer Vollsperrung. So, da schwante mir schon Übles.
Zum Glück wolltest du nicht nach Schwanheim.
Zum Glück wollte ich nicht nach Schwanheim. Ich dachte, es geht hier nicht schnell genug. Aber
vorhin hast du es auch so gefahren.
Ja, warte. Und jetzt... Zum Glück wollte ich nicht nach Schwanheim. Aber der Punkt war folgender, so irgendwann so war halt, stand halt schon an, Zug in Kürze so und es war einfach noch nichts von dem Zug zu sehen.
Ja, aber du warst doch in Frankfurt.
Ja, er sollte. Der Zug sollte in Kürze kommen. Und er kam halt einfach nicht. Und er kam tatsächlich auch eine Durchsage, dass der Zug jetzt einfährt. Aber er fuhr nicht ein, der Zug. So, stattdessen kam dann so ungefähr unmittelbar im Anschluss daran eine Durchsage, dass der Zug ausfällt. So, wirklich, also so, S5 nach Friedrichsdorf fährt jetzt ein. S5 fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Und daraufhin bin ich dann halt rüber aufs Gleis 4, weil da fährt dann die S4, ist das glaube ich, mit der ich auffahren kann. Kaum war ich auf dem Gleis 4 angekommen, änderten sich da die Schilder, Gleis 4, also S4, Einfahrt in Kürze, Zug endet hier.
Ach nein.
Daraufhin bin ich dann wieder zu Gleis 2 und dachte so, ja gut, vielleicht kommt da ja irgendwie dann, also da müsste jetzt demnächst die nächste S5 kommen, so. Aber da hatte ich dann schon langsam mitbekommen, dass halt richtig großes Chaos herrscht. Und dann waren da glücklicherweise auch so Bahnbeamte auf dem Bahnsteig, die schon umlagert waren von Leuten, die fragten. Da bin ich halt auch hin und kriegte so mit, so ja, Vollsperrung am Hauptbahnhof. Und fragte dann meinerseits, ob es denn hinterm Hauptbahnhof normal laufen würde. Also wenn ich dann nach Frankfurt West fahren würde, ob ich dann mit einem Anschluss rechnen könnte. So. Und daraufhin sagte der Bahnbeamte, er weiß er auch nicht, hat auch überhaupt keine Informationen, nur gesagt bekommen, ja, hier Vollsperrung am Hauptbahnhof. Und während ich mich dann abwendete, meinte dann noch so ein Passant, also einfach auch irgendein anderer Pendler, der da rumstand,
ja,
hinterm Horizont geht's immer weiter.
You read the Bible, Red? Yes! Oh, there's this passage I got memorized. What if it's this case? Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Ja, ich würde sagen, fangen wir an, oder?
Ja, ich muss doch gerade gucken, warum.
Ach so,
aktuelle Nachrichten.
Warum? Die Hauptsperrung. Ich sag schon mal, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Danke.
Ja, also sage ich jetzt nicht zu dir, du bist ja keine Zuhörerin, sondern also du bist ja...
Ich bedanke mich doch auch.
Wofür?
Fürs Zuhören.
Ach so, du bedankst dich fürs Zuhören.
Ja, so wie du gerade.
Ich sagte hallo.
Und vielen Dank fürs Zuhören.
Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ach so, genau, ich sagte danke, weil du...
Zuhörerin gesagt hat. Ja, natürlich. Wie ihr merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind wir heute mit Tuschs am Start hier bei Spätfilm. Wir sprechen über Filme, über alte Filme, das zu später Stunde. Und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Das heißt, wir spoilern hier gnadenlos. Und ja, wenn ihr zu der Fraktion gehört, die lieber nichts über Filme erfahren wollt, dann könnt ihr jetzt ausschalten und euch den nächsten Podcast machen. Denn wir werden nicht bloß Andeutungen erzählen, sondern wir reden halt einfach Tacheles. Ich habe mir was vorgenommen für dieses Mal. Du weißt doch schon was.
Ja, du willst immer wieder einen Tusch einspielen.
Das ist natürlich auch wahr, aber das meinte ich jetzt gar nicht. Aber nur mal so als Beispiel.
Ja gut, das hat jetzt nicht so ganz gepasst.
Nee, genau das wollte ich mir nämlich eigentlich sparen, dieses ich habe irgendwie das letzte Mal zwei Stunden geschnitten, weil ich ständig sage.
Wie viele Äs hast du rausgeschnitten?
Ich habe es nicht gezählt, aber es war eine Höllenarbeit. Vor allen Dingen hatte ich Idiot.
Warte mal, hast du die auch gespeichert, die ausgeschnittenen Äs?
Nee,
das wäre mal interessant. Das
hätte ich mal machen sollen. Das wäre mal ein netter Bonustrack gewesen. Ich habe die gnadenlos gelöscht. Ich habe aber, ich hatte die Kapitelmarken zuerst gesetzt. Und nachdem ich es dann geschnitten habe, waren die ganzen Kapitelmarken natürlich total verrutscht. Dann durfte ich die ganzen Kapitelmarken nochmal zurechtschieben. Also es war eine Höllenarbeit. Weswegen ich mir vorgenommen habe, diesmal nicht so viel zu sagen.
Gut. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, finde ich auch.
Ich werde kein einziges Mal sagen.
Du hast auch manchmal gesagt, aber es ist gar nicht so schlimm.
Wenn ja,
du
das heute hast, nicht. Ich.
Ach so, heute nicht.
Heute nicht.
Heute nicht. Ich habe eine Frage an dich, Paula.
Ja, bitte.
Du warst ja schon mal in den USA.
Das stimmt.
Dann kannst du bestimmt einiges über die Little Differences erzählen.
Ja, und zwar war ich... jetzt ist schon zu spät.
Was?
Das
Du hast gesagt?
Ich habe gerade ein Bild. Ja, lass mich nur aus. Ja.
Tut mir leid, aber mit dem muss ich, glaube ich, jetzt den Rest des, die Rest der Sendung rumspielen mit den kleinen Soundschnipseln. Die habe ich übrigens von freesound.org. Total geil, habe ich heute irgendwie mir die besten Sounds rausgesucht, die ich jetzt immer wieder einspielen werde. Aber du wolltest was sagen, Paula.
Ja, also... Ich war in einem ganz kleinen Teil der USA, in Florida.
Mhm.
Das Erste, was mir da aufgefallen ist, war, als ich aus dem Flughafen rauskam und zum ersten Mal in die unklimatisierte Frischluft dieses Landes trat, dass mir die Beine schwer wurden, weil es da wirklich so warm war, dass das war ganz unangenehm. Für die Arterien, glaube ich. Ja gut, ich hatte auch einen 24-Stunden-Flug hinter mir oder wie viel. Ich weiß nicht mehr, ich war da noch so klein. Vielleicht waren es keine 24 Stunden. Das Zweite, was mir aufgefallen war, ist Burger.
Die Burger?
Ja, Burger.
Also nicht die Burger, sondern die Burger.
Burger. Wie heißen die in Deutschland? Gibt es ein deutsches Hamburger. Wort dafür? Hamburger.
Hamburg.
Aber nicht die aus Hamburg, ja?
Sondern die
das jetzt
zwischen super, zwei Brötchen. Achso.
Das wäre jetzt ein Tusch. Es ist zu spät. Die Buletten zwischen den zwei Brötchen, die waren unglaublich viel größer als die, die ich aus Deutschland kannte.
Waren es vielleicht Big Kahuna Burger?
Das weiß ich nicht. Vor dem Hotel. Vor dem Hotel standen zwei nachgebildete Osterinsel-Steinköpfe. Nicht aus Stein wahrscheinlich. Vielleicht passt das Kauna dazu. Jedenfalls in meiner Erinnerung waren diese Burger irgendwie so groß wie ein Teller. Das jetzt von oben gesehen.
Ist ein richtig großer Burger, ja, würde ich sagen. Groß.
Und außerdem gab es da einmal am Tag voll den krassen Regen, aber das liegt wohl am Klima.
Ja, das ist schon tropisch, oder?
Außerdem haben die Wurst und das Brot eklig geschmeckt, weil in beiden viel zu viel Zucker drin war.
In der Wurst.
In der Wurst.
In der Wurst.
Das war die ekligste Wurst auf der Welt, Wurst. Kriegt man in den USA.
Ich habe vorhin einen Podcast Alternativlos gehört. Mhm. Und da erzählte Fefe, dass er in den USA sogar mal Salz gesehen hat, auf dem Fat-Free stand.
Wow.
Ja.
Zum
Glück. Ja, zum Glück, aber das ist ziemlich typisch für Salz, würde ich mal behaupten.
Das ist fettfrei, ist ja.
Aber wir haben jetzt schon so ein paar Andeutungen gemacht. Der Hörer und die Hörerin haben bestimmt schon erraten, über welchen Film wir heute reden.
Meinst du, wir haben nur einen Hörer und nur eine Hörerin?
Nee, wir haben
so... Und du verpasst so immer die besten Gelegenheiten für einen Tusch.
Ja, ich bin halt auch mit anderen Sachen.
Ja, komm, ich nehme das jetzt mal in die Hand.
Okay, dann machst du die Tuschmaschine.
Immer der gleiche Tusch.
Aber nicht, dass du dich jetzt nur noch mit den Tuschs beschäftigst, hier unten wechselst du. Nee, du musst hier das schon drauf lassen, aber du musst hier so zwischendurch wechseln. Dann kannst du... Oh, der ist verrutscht, guck.
Zum Film.
Zum Film, genau. Wir sprechen heute über nicht nur einen, sondern nicht nur einen großen Film, sondern einen der allergrößten. Die Experten und Laien sind sich einig, dieser Film
ist der Film der Filme.
Na, das vielleicht nicht. Es gibt schon noch so eine Handvoll Filme, die ähnlich großen Einfluss hatten wie dieser Film. Aber er wird schlechthin als...
Was falsch, Entschuldigung.
Er wird schlechthin als der einflussreichste Film der 90er Jahre gewertet, absolut stilprägend, machte aus einem kleinen Videotheksangestelltesten einen der begehrtesten Regisseure der Welt, schuf Karrieren neu, holte Leute oder einen Schauspieler speziell, der am Ende seiner Karriere war, wieder zurück.
Wen denn?
John Travolta. Der war fertig. Oh. Die Karriere war am Boden und ja, jetzt habe ich es schon verraten. Wir befinden uns im Jahr 1994 im Genre, das ist auch eigentlich schwer, wird oft gesagt im Genre des Thrillers, aber das ist zu einfach. Es ist so eine Melange aus Gangsterfilm, Komödie, Thriller, Episodenfilm.
Entschuldigung, ich lebe jetzt weg.
Sittengemälde, Milieustudie. Wir sprechen natürlich über den großartigen Pulp Fiction.
Ach, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt.
Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt.
Mein Gott.
Oh, jetzt. Pulp Fiction. Der Regisseur ist Quentin Tarantino. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als Quentin Tarantino wirklich nur ganz wenig Filme gemacht hat. Das Schlimme ist ja, ich habe ihn zwar nicht im Kino gesehen, aber ich...
Wie denn jetzt Quentin Tarantino?
Nee, Pulp Fiction. Aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn auf Video gesehen habe, als er gerade auf Video draußen war.
Wann ist er denn überhaupt ins Kino gekommen? Da warst du bestimmt noch ein kleiner Hosenscheißer.
Nee, 1994.
Sag ich doch.
Nee, da war ich 14 und dann habe ich ihn 15 auf Video gesehen.
Oh, das passt ja schon wieder nicht.
Du wolltest das weglegen.
Ja, naja. Ich wollte es jetzt wirklich nur noch ernsthaft benutzen.
Und Quentin Tarantino ist fraglos einer der besten noch lebenden Regisseure und ich würde ihn auch mit in die Top 5 der größten Regisseure aller Zeiten. Vielleicht Top 10, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt da schon noch so paar, wo ich mir nicht ganz sicher wäre, die, ob sie nicht noch besser sind als Tarantino. Aber er ist einer der ganz Großen und das ist...
ich halte ihn für genial.
Ja, und nicht es ist weniger. Vor allen Dingen wirklich erstaunlich, wenn man sich halt sein Leben anguckt. Er ist halt der Mann, das habe ich auch so im Vorgespräch schon zu dir gesagt, der muss einen wirklich...
Als ob wir Vorgespräche führen
ja, würden. Ja, immer mal wieder zwischendurch. Du beschwerst dich zwar immer, dass du das mich...
Das ist doch alles total spontan hier immer.
Ja, super spontan, nicht? Nein, Quentin Tarantino hat die Schule abgebrochen. hat irgendwie mal kleinere Filmrollen gehabt, aber nichts Wirkliches, hat unzählige Drehbücher an Studios geschickt, die keiner lesen wollte, auch weil sie oft viel zu lang waren, irgendwie so 100 Seiten ist irgendwie die Durchschnittslänge für ein Skript, und er hat halt etliche 100 Seiten verschickt.
Voller verrückter Dialoge.
Wahrscheinlich. Und zum Zeitpunkt, als er Pulp Fiction anfing zu planen, hat er in einer Videothek gearbeitet,
ja,
und hatte die Idee, mit zwei Freunden zusammen das Drehbuch zu schreiben. Vielleicht erinnert sich der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin. Es sind 3 Episoden, und die Idee war, jeder der Freunde schreibt eine der Episoden. Tarantino hat seine geschrieben. Sein Freund, oh Gott, wie hieß der noch gleich? Roger Avery hat die 2. Episode geschrieben, um den Boxer Butch.
Ja.
Und die 3. Episode wurde nie geschrieben von dem Freund. Und,
von dem 3. Freund.
Genau. Der ließ einfach auf sich warten. Und während sie da, also das Drehbuch brach lag, hatte Tarantino plötzlich die Idee zu Reservoir Dogs, seinem Premierenfilm, und schrieb das in kurzer Zeit runter, das Skript. Und hat durch unglaublichen Zufall irgendwie, hat Harvey Keitel das Drehbuch in die Hände bekommen und war total begeistert und hat die Finanzierung für den Film auf die Beine gestellt. Und
Tarantino, deswegen durfte er dann auch in Pulp Fiction wieder mitspielen.
Genau.
Aber der hat mir auch sehr gut gefallen in Pulp Fiction.
Mr. Wolf.
Mhm.
Und ja, dann wurde Reservoir Dogs gedreht. Und okay.
Entschuldigung.
Kein Problem. Und Tarantino, der nie aus L.A. herausgekommen war, flog mit dem Geld, was er mit Reservoir Dogs verdient hatte, nach Amsterdam und mietete sich da in ein Hotelzimmer ein und schrieb das Skript für Pulp Fiction runter. Und hat da dann auch wieder quasi in wenigen Wochen quasi den größten Film der 90er geschaffen. Das ist schon echt beeindruckend.
Ja. Die anderen sind ganz meiner Meinung.
Ja, der hat noch gar nicht so viel Film gemacht. Also Reservoir Dogs habe ich schon erwähnt, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2, Death Proof, Inglourious Basterds und jetzt gerade in den Kinos gewesen, Django Unchained. Wobei er in den letzten Jahren die Schlagzahl deutlich erhöht hat. Ich weiß noch, dass es, also nach Pulp Fiction hat es irgendwie, ich glaube, bis 97 gedauert, bis Jackie Brown in die Kinos kam. Und Kill Bill war erst Anfang der 2000er, also ja. 2002 oder 3, meine ich. Ich weiß mir das nicht genau. Also es hat.
Aber hat er nicht noch zusammen mit einem oder zwei anderen Scar City gemacht oder
so? Nee, du meinst Sin City.
Ja.
Er hat eine Episode im Episodenfilm. Was machst du da?
Da ist was.
Yeah, don't do it. Er hat eine Episode im Episodenfilm Four Rooms gedreht, nämlich die letzte.
Mhm.
Und
welche war denn das?
Der Mann aus Hollywood. Da spielt er sich quasi selbst als Regisseur, der einen Riesenerfolg hatte, der dann mit seinen Homies.
Ach, ich erinnere mich wieder, die da diese eklige Party machen am Ende.
Genau, mit dem Finger, der abgeschnitten wird. Und er hat eine Szene in Sin City gedreht als Gastregisseur. Hat übrigens $1 dafür bekommen als Gage. Ja, das hat er für seinen Freund Robert Rodriguez gemacht, der seinerzeit $1 bekommen hat, dass er für irgendeinen Film, ich weiß nicht mehr welchen, den Soundtrack zusammengestellt hat.
Okay.
Und es gibt noch einen Film, der unveröffentlicht war, der nannte sich My Best Friend's Birthday. Und zwar ist der den beim Schneiden abgebrannt. Deswegen sind nur noch Fragmente erhalten. Der Film war schon fertiggestellt, es war sein erstes Werk.
Oh mein Gott.
Und beim Schneiden, wie gesagt, ist er irgendwie in Brand geraten.
Das ist ja ärgerlich.
Mhm.
Und was uns da vielleicht verloren gegangen ist.
Das erklärt vielleicht auch diese Szene aus Inglourious Basterds, wo am Ende die Filmvorführerin das Kino abbrennt mit den Filmrollen. Ich weiß nicht, ob er selbst noch auf diesem Magnesium-Zelluloid da gedreht hat, das war ja irgendwie berühmt-berüchtigt dafür, dass das so leicht in Brand geriet.
Wie auch immer, wir wollen über Pulp Fiction reden.
Ja, ich wollte noch eine Sache, also zu Tarantino noch eine Sache sagen, und zwar, dass er genau wie
Hitchcock.
Hitchcock, genau. Da haben wir den Bogen zurückgeschlagen, auf Cameos steht und in jedem Film eine kleine oder auch mal größere Rolle macht. So.
Schau mal eine an.
Es ist in, auch in den Filmen, in denen man ihn nicht sieht, wie zum Beispiel Kill Bill, ist dann irgendwie, dass man seine Hand oder so, also er ist immer irgendwie, auch wenn es nur ganz unscheinbar ist, ist er irgendwie mal kurz vor der Kamera. Aber dann ja, halt auch Filme, wo er wie bei Pulp Fiction wirklich eine größere Rolle auch hat. Ja.
Gut.
Wer hat denn der Film dir gefallen?
Also haben wir jetzt unsere Skala, unsere Punkte, Benotungen.
Ja, also haben wir jetzt immer angefangen in letzter Zeit, einfach mal gesagt, wie der
Film. Aber das ist vielleicht sinnvoll, wenn wir erst darüber sprechen und uns dabei gleichzeitig eine Meinung bilden.
Ja, das ist gut. Die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen.
Die allmähliche Verfertigung der Benotungen beim Reden.
Genau. Ja, du musst erst immer
eine Tastensperre ausmachen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu lang.
Ja. Ja, aber du kannst ja schon mal so, du brauchst ja noch keine Note geben, du kannst ja schon mal sagen, wie hat dir der Film dir gefallen?
Im Prinzip habe ich mit allen Tarantino-Filmen ein Problem, nämlich, dass sie so unglaublich widerlich sind. Zumindest gibt es immer wieder eklige Szenen.
Explizite Gewaltdarstellung.
Ja, also das ist ja auch, das ist mir schon vollkommen klar, das hat einen ästhetischen Wert in gewisser Weise. Oder das ist auch so überzogen widerlich, dass es dadurch ästhetisch wirkt oder wie auch immer man das ausdrücken mag. Das ist nur etwas, was ich einfach nicht mag. Ich erkenne es aber als Tarantino-Stilmittel an.
Das Lustige, dass du das sagst, weil
ich war noch
ursprünglich,
gar nicht
fertig. Ja, du darfst nicht weitermachen, aber ursprünglich hatte TreeStar, die Produktionsfirma, die Rechte an Pulp Fiction erworben, aber hat dann kalte Füße bekommen wegen der Gewalt- und Drogenszenen. Und hat die Rechte wieder abgegeben. Und dann wurde es von Miramax verfilmt. Und zwar war Miramax gerade von Disney aufgekauft worden, aber unter der Bedingung, dass sie absolute künstlerische Freiheit haben.
Ja.
Und einer der Weinsteins, der Produzenten, hat quasi Pulp Fiction als Test genommen, hat den Film, hat den verfilmt ich und gucke, ob mir Disney versucht, da reinzureden, um zu schauen, wie denn jetzt wirklich die Bedingungen sind, nachdem wir aufgekauft wurden. Hat in gut Ordnung geklappt. Ist der erfolgreichste oder lange Zeit zumindest gewesen, der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob mittlerweile überholt wurde.
Okay. Ja, soll ich jetzt Punkte vergeben oder nicht?
Nee, du wolltest noch mehr sagen. Aber da habe ich jetzt das Wort abgeschnitten, oder?
Sowieso. ja, jetzt habe ich auch den Faden so ein bisschen verloren.
Dann erzähl doch mal so grob, worum es geht in dem Film.
Wieso muss ich immer die Inhaltszusammenfassung
machen? Kann ich mal, soll ich es machen?
Ja.
Ja. Wir haben einen Episodenfilm. Und zwar haben wir drei Episoden. Einmal, drei Episoden eingerahmt von einem Prolog und einem Epilog. Der Prolog.
Ich dachte, die dritte Episode wurde nie geschrieben.
Nee, die wurde nie geschrieben. Stimmt, habe ich vielleicht nicht richtig erzählt. Die dritte Episode hat dann Tarantino. Und er hat auch noch die Butch-Episode so weit überarbeitet, dass er sich nachher mit Herrn Avery ziemlich verkracht hat, ob der überhaupt noch als Drehbuchautor mitgenannt werden sollte. Und im Abspann steht er auch nur als Based on Story by.
Ja.
Aber als sie dann den Oscar fürs beste Drehbuch gewonnen haben, war er mit auf der Bühne. So. Also okay. Sie haben sich da irgendwie doch wieder zusammengerauft.
Aber gut, zwei von Tarantino, einer von Avery.
Nur das Grundkonzept von Avery, von Tarantino.
Ich dachte schon, ich hätte mich verzählt.
Nee, genau, es sind drei. Der Pro- und Epilog zeigt das Gangsterpärchen Honey Bunny und
Pumpkin.
Pumpkin, die auf die glorreiche Idee kommen, ein Restaurant auszurauben. Die erste Episode ist Marcellus Wallace Wife, nennt sie sich. Man sieht, die Story ist, dass der Gangster Vincent Vega die Frau seines Bosses Mia Wallace zum Dinner ausführen muss und die sich dann im Laufe des Abends eine Überdosis gibt und er sie dann wiederbeleben muss. Die zweite Episode ist The Gold Watch. Oder ist das schon die dritte? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Denn der Clou ist, dass die Episoden durcheinander und nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt werden.
Das gehört schon zur dritten dazu.
The Gold Watch auf alle Fälle geht darum, dass der Boxer Butch wurde gekauft, dass er seinen letzten Kampf verliert, damit halt Marcellus Wallace, der Pate quasi, die Gewinner einstreichen kann. Aber er hält sich nicht an den Deal, sondern gewinnt den Kampf. Er tötet sogar seinen Kontrahenten und hat natürlich selbst auf sich gesetzt und damit viel Geld verdient. Aber als er gerade dabei ist, die Stadt zu verlassen, merkt er, dass er die goldene Uhr, die sein Vater unter unwürdigsten Bedingungen durch den Vietnamkrieg gerettet hat, um sie ihm zu vererben, dass diese noch in seiner alten Wohnung ist und geht zurück in diese alte Wohnung, um die goldene Uhr zu holen, und nachdem er sie schon hat, trifft er auf Marcellus Wallace und die beiden liefern sich eine Verfolgungsjagd, bis sie dann in die Gangs, in die Hände von sadistischen Vergewaltigern geraten und am Ende dann doch wieder zusammen kooperieren, um die fertig zu machen. Und dann halt quitt sind quasi. Also Marcellus Wallace sagt Butch, er soll die Stadt verlassen. Und damit sind sie dann quitt. Und die dritte Episode ist...
Die hattest du schon. Das sind Honey Bunny und...
Das ist Prolog und Epilog. Geht das ein Rahmen. Die dritte Episode ist The Bonnie Situation. Die Gangster Vincent Vegas und Jules.
Jules,
glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, sind auf dem Weg, einen Job zu erledigen. Sie sollen ein paar College-Jungs töten, die versucht haben, Marcellus Wallace übers Ohr zu hauen. Das machen sie auch. Einen wollen sie irgendwie als Geisel mitnehmen.
Nee, das ist keine Geisel, sondern das ist ihr Mann. Das ist der quasi der Verräter von denen.
Nee, den betrauen sie aber doch die ganze Zeit mit der Waffe.
Nee.
Doch?
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Wie heißt der? Marvin, glaube ich.
Ja, genau.
Oder Martin.
Nee, Marvin. Oh, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen.
Der gehört zu denen.
Der gehört nicht zu denen. Doch. Der steht auch die ganze Zeit. Das habe ich halt anders verstanden.
Aber okay. Bevor sie da reingehen, besprechen sie, oder wie viele Leute da drin sind und dass eben doch einer von ihnen dabei ist.
Okay, das ist mir
entgangen. Unser Mann heißt der da.
Okay.
Und deswegen bleibt er auch am Leben.
Okay. Naja, jedenfalls bleibt er nicht lange am Leben. Also er überlebt zwar das Attentat, aber als sie dann auf dem Heimweg sind, schießt ihm Vincent Vega versehentlich ins Gesicht. Und er ist dann nicht nur tot, sondern das Auto ist auch total eingesaut. Es ist am helllichten Tage und sie sind auf der Autobahn und sie müssen schnell von der Straße runter, fahren dann zu einem Bekannten, um dort das Auto zu putzen. Und das Problem ist, dass irgendwie dessen Frau in 2 Stunden oder 1 Stunde von der Arbeit kommt und Mr. Wolf das
auch. 1,5 Stunden, glaube ich. Sind es ursprünglich.
Okay.
Ja.
Und Mr. Wolf kommt dann. Das ist so der Mann, der zuständig ist, um den Mist wegzuräumen. Und es gelingt ihm tatsächlich dann, die beiden und das Auto wieder fit zu machen für die Straße. Das ist die Story.
Jawohl.
Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
Hast du denn das Ende noch, hast du das schon erzählt, dass, wie heißt sie nochmal, Honey Bunny und Pumpkin auf Vincent Vega und Jules oder Julian treffen?
Ja, nee, das habe ich nicht.
Hast du nicht erwähnt?
Habe ich nicht erwähnt, dann mach du das.
Ja, da laufen die Fäden zusammen, mal wieder. klassisch für einen Episodenfilm.
Klassisch.
Ja.
Ganz, ganz klassisch.
Weil die beiden Möchtegern-Gangster oder sagen wir mal so die etwas heißblütigeren und unerfahrenen und weniger brutalen Gangster, nämlich, sagen wir mal, das sind ja mehr so Kleinkriminelle, Bank- und in diesem Fall Restauranträuber, nehmen ausgerechnet Jules als Geisel und haben entsprechend das Nachsehen am Ende.
Ja. Ja, also aber er lässt sie am Leben, weil er ja gerade eine geistige Wandlung durchmacht, weil es eben nicht bei diesem netten Attentat ist einer der College-Jungs bewaffnet gewesen und schießt das ganze Magazin leer auf ihn und Vincent Vega.
Vier Schüsse.
Sonst nicht sechs? Ich glaube, so ein Trommelrevolver müsste eigentlich sechs haben. Naja, jedenfalls trifft keine Kugel ihn und das nimmt dann Jules als Zeichen Gottes.
Genau.
Und deswegen lässt er Pumpkin und Honey Bunny am Leben. Lass schon ein paar...
Er will aussteigen aus dem Geschäft. Er möchte überhaupt niemanden mehr erschießen. Auf dem...
Genau. Er möchte als Penner durch die Gegend ziehen. Nein, als Eremit. Und Gutes tun. Lass ein paar Dinge zur Produktion erzählen. Wie ich schon sagte, Tarantino nie aus L.A. rausgekommen, hatte dann sich nach Amsterdam begeben, um dort das Drehbuch zu schreiben, woraus sicherlich auch dieser berühmt gewordene Dialog über die kleinen Unterschiede zwischen den USA und Europa zu Beginn des Films entstanden ist.
Ja, das hat ihn wohl sehr beeindruckt, dass man in Europa angeblich
den gleichen Scheiß
Gras kriegt. Kaufen kann.
Achso, in Holland. Das ist auch so eine Sache, diese Geschichte mit, ich weiß bis heute nicht, ob das wahr ist, dass die Bullen in Holland nicht das Recht haben, dich zu durchsuchen. So. Das ist sowas, was man auch immer in meiner Jugend immer wieder erzählt hat, wie so eine urbane Legende, weil das halt in Pulp Fiction erwähnt wird. Hm. Aber ich habe keine Ahnung, ob das kann er sich ausgedacht haben oder vielleicht ist da wirklich so. Ich wurde noch nie von einem Polizisten in Amsterdam durchsucht.
Ich wurde noch nie von einem Polizisten durchsucht.
Das stimmt, ich auch nicht. Ich wurde nur einmal angehalten, weil ich nicht mehr ganz nüchtern über einen Lärmschutzwall krabbelte.
Zu Fuß.
Und sie dann mit ihrem Mikrofon aus dem Auto rufen, was ich denn da bitte machen würde. Und ich dann zurückschrie, ich wohne dahinter. Na,
die Geschwindigkeit hast du wohl nicht überboten, oder wie?
Nee, ich habe geschrien, ich wohne hier hinter dem Wall. Und dann meinten sie, okay, und fuhren weiter. Das war irgendwie sehr lausig über Überprüfung. Aber ja, irgendwie körperlich hat man mich noch nie durchsucht.
Wir sind ja auch nur Menschen, ja. Die waren auch mal jung.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Der Film hatte ein Budget von 8,5 Millionen, also schon ein bisschen mehr als Richard der Kokosnuss, den wir zuletzt besprochen haben. Auch inflationsbereinigt, aber immer noch ziemlich wenig. So hatten sie zum Beispiel einen Deal, also die Schauspieler, sind ja schon einige Stars auch dabei, wie zum Beispiel der damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere stehende Bruce Willis. Die hatten aber dann den Deal, dass sie pro Woche und Schauspieler $20.000 kriegen. Also pro Woche, die sie drehen. So, sie mussten ja nicht immer dabei sein, alle. Zum Beispiel John Travolta hatte sich irgendwie im Beverly Hills Hotel eingemietet und hat irgendwie nachher gesagt, er hat quasi auf den Film draufgezahlt, weil er mehr für die Hotelkosten gezahlt hat, als dass er eingenommen hat.
Ja, selber schuld, oder?
Ja, ich glaube, er konnte sich's leisten. So, und finanziell hat er ausgesorgt mit seinem...
Er hat auch sein ganzes Geld in Scientology gesteckt.
Das kann gut sein.
Keine Ahnung, wie teuer diese ganzen Kurse sind. Oh. Das ist jetzt wirklich unpassend.
Findest du?
Ja.
Naja, jetzt habe ich doch M gesagt.
Denkst du, das sei dein einziges M gewesen?
Ich habe die ganze Zeit schon M gesagt. Jetzt Konzentration. Tarantino wollte den Film trotz des geringen Budgets hochwertig aussehen lassen, weswegen er von Kodak einen Film wählte, der sehr gut aussieht, aber dessen Problem war, dass er relativ lang belichtet werden musste.
Das Material.
Genau.
Sieht gut aus.
Genau, also von der Filmqualität, das hatte schöne Bilder einfach. Und um das hinzukriegen, hat er halt irgendeinen Film, der irgendwie besonders lang belichtet oder besonders stark belichtet werden musste, damit das gut aussieht. Und dafür haben sie die Sets immer extrem hell ausleuchten müssen. Ja. So dass die alle geschwitzt haben, wie die Schweine am Set, weil es immer sehr, sehr heiß war, weil sie halt ja, so helle Scheinwerfer aufgestellt haben.
Ja?
Ja, noch, ich sag noch ein paar kleine Fun Facts einfach zur Produktion. Zum Beispiel, dass sie die Einstellung, in der, also auch eine der berühmtesten Szenen, obwohl ja eigentlich jede Szene unglaublich ja, berühmt ist bei dem Film.
Man könnte fast sagen, Pulp Fiction ist im Film das, was der Faust in der Literatur ist. Quelle unzähliger Aphorismen.
Ja, ja, also das auf jeden Fall, ich komme ja nachher noch dazu zur Rezeption und wenn ich dann einfach mal die Liste vorlese, was auch nur eine Auswahl ist an Filmen, und ich habe nicht alle genommen, sondern nur einfach mal ein paar, und trotzdem sind es unglaublich viele, die Pulp Fiction zitieren, dann sieht man mal, was er für einen
unglaublichen Impact hatte. Eine Intervideualität, oder wie man das nennen mag, sondern das sind einfach Zitate, die man immer wieder hört.
Ja, das ist aber auch
von Menschen wie dir und mir vorgebracht.
Mhm. Das ist, wir hatten ja, wie gesagt, der erste Film, den wir besprochen haben, Menschen, war Psycho. Menschen
und ich.
Von dem ich sagte, Psycho ja. hatte einen großen Impact auf die Filmgeschichte. Dann haben wir als zweiten Film ja Ritter der Kokosnuss gesehen, wo ich sagte, der war nicht so einflussreich in der Filmgeschichte, aber so eben in der Popkultur, diese Sprüche und so. Mhm.
Ja.
Und dann Pulp Fiction bildet da quasi jetzt die Synthese, weil er in beiden Bereichen einfach unglaubliche Maßstäbe gesetzt hat. Also
schön formuliert.
Meine Jugend verbrachte ich größtenteils mit Pulp Fiction Zitaten, und du hast ja selbst noch beim Film gesagt, ach, da hast du das her, als mal Mia Wallace zu Vincent Vega meint, es sind ein bisschen mehr Informationen, als ich mir gewünscht hätte. Ja, also bis heute halten mich die Zitate aus Pulp Fiction gefangen. Die Szene, wo Vincent Vega die Adrenalinspritze in Mia Wallace Herz stoßen muss,
um sie... Habe ich leider nicht gesehen.
Ja, ich habe es mitgekriegt.
Mir ist trotzdem schlecht geworden.
Die wurde rückwärts gedreht. Also in der Tat hat John Travolta die Spritze weggezogen vom Brustkorb von Mia Wallace, von Uma Thurman.
Und ich dachte, das war vielleicht eine Puppe.
Nee, das war sie wirklich, aber er hat die Spritze halt weggezogen, aber und dann haben sie es. Nee, das war wahrscheinlich so eine Nadel, die sich selbst versenkt in der Spitze, wie man sie auch bei Kinderspielzeug kennt. Naja, auf jeden Fall hat er das Ding zurückgezogen und dann haben sie nachher den Film halt rückwärts abgespielt, beziehungsweise irgendwie rückwärts aufgeklebt auf das Band. Ja, das war ein Analogfilm, das wurde alles noch wirklich geschnitten von Hand.
Gar nichts. Entschuldigung.
Natürlich, ja. Da kann ich auch sagen, die Flüssigkeit, die weiße, die Mia Wallace auf den Mund rinnt in der Szene, das war Champignon-Cremesuppe. Das nimmt dem Ganzen noch ein bisschen den Schrecken.
Ach, nö.
Ja, gut. Achso, auch schön ist das, es gibt zwei noch tolle. Also einmal das Portemonnaie von Jules mit der Aufschrift Bad Motherfucker gehört damals zumindest, Quentin Tarantino. Und zugleich ist es ein Zitat, es zitiert nämlich Shaft, denn war es ein Spielfilm oder eine Serie aus den 70ern?
Ich glaube, das ist eine Serie.
Ja, es gab da eine Verfilmung, Kinofilm mit Samuel Jackson in der Hauptrolle, der ja auch den Jules spielt. Er war auch
mal Shaft.
Genau. In den 90ern, meine ich, war das noch. Und das andere, das Auto von Vincent Vega, das berühmt-berüchtigte, was hier zerkratzt wurde und wie können Menschen sowas nur tun, sagt der Killer. Das war auch Quentin Tarantinos Auto. Und was lustig ist, es wurde während des Drehs gestohlen. Und es ist jetzt 2013, dem Jahr, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, wiedergefunden worden.
Ach, dann wurde es erst gestohlen, nachdem die Szenen mit dem Auto allerdings auch schon
zu Ende waren. Genau, und dann wurde es vom Set geklaut. und war jetzt verschollen und jetzt ist es irgendwie...
Wo hat man es gefunden?
Irgendwie, ich glaube, jemand wurde bei einer Autokontrolle, wurde festgestellt, dass es das vermisste Auto ist und der wusste das aber gar nicht, er hatte das selbst
das irgendwie gebraucht, gekauft. So. Und wie konnte man, ich meine, der hat ja bestimmt das Kennzeichen gewechselt zwischendurch. Wie
das weiß ich nicht so mehr genau, das habe ich nur überflogen. Ich habe den Artikel, werde ich in den Blog packen, da kannst du es dir auch durchlesen.
Spiegel, aber vielleicht Online ist das in den USA auch so ein bisschen anders mit den Kennzeichen.
Ja, vielleicht gibt es hier vielleicht so eine Fahrgestell, nee, es gibt ja schon irgendwie Kennzeichen, aber vielleicht es gibt irgendwie so eine Fahrgestellnummer oder sowas, wo man ja, das rausfinden kann.
Bei so einer Autoberufe. Das war doch bei Psycho auch so merkwürdig, dass die Frau, als sie sich von der Polizei verfolgt fühlte, einfach den Wagen gewechselt hat und mit dem weiterfahren konnte, mit dem neuen Auto.
Ja, okay, aber das waren halt auch die 60er, da war das Ganze mit Überwachung noch nicht so doll.
Ja, und mit Kennzeichen.
Ja.
Vielleicht war es, ja, wie auch immer.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Es gibt ein Cameo von Steve Buscemi.
Wer ist das?
Der spielt meistens so Psychopathen oder auch ganz glorreich in The Big Lebowski den stillen Bowlingspieler, der dann den Herzinfarkt erleidet.
Ach, der ist in Pulp Fiction drin.
Der spielt den Buddy Holly. Ist mir nie aufgefallen, ich habe es jetzt nur gelesen. Oh, den Buddy Holly Kellner im Jackrabbit Slims. Der hat nur ganz kleiner, der hatte halt eine Rolle auch in Reservoir Dogs und wollte gerne in Pulp Fiction auch mitspielen, wurde nicht gecastet und hat dann gesagt, er würde gerne so ein Cameo machen.
Wenigstens eine Statistenrolle.
Genau. Ja, das war auch schon alles, was ich zur Produktion zu sagen habe.
Gut, dann können wir jetzt mal den Film analysieren.
Ja, jetzt geht's ins Eingemachte. Das Wort Fuck wird 256 Mal gesagt.
Tatsächlich.
Und wir sind Anfang der 90er, da war das noch so ein mittelgroßer Skandal.
Was sagen die in der deutschen Version?
Scheiß. Das ist ja eine Standardübersetzung. Scheiß. Ja, wir haben den Film auf Deutsch geguckt, weil unsere Spülmaschine noch lief und die so laut war, dass wir irgendwie 2 Minuten auf Englisch geguckt haben und feststellten, wir können gar nichts verstehen. Aber das finde ich bei dem Film auch gar nicht so schlimm, weil die Übersetzung, also ich finde die Synchronisation echt gut. Es gehen zwar so ein...
Das weißt du doch gar nicht, wenn du keinen Vergleich hast.
Ja, ich habe ja auch mal ein bisschen reingeguckt. Es gehen natürlich wieder Wortspiele verloren, aber es ist halt, es gibt ja Filme, die sind echt schlecht synchronisiert und der ist gut synchronisiert. Der macht Spaß auch auf Deutsch. Die ganzen Dialoge sind auf Deutsch auch extrem gut und spritzig. So. Es gehen
vielleicht, weil Wilhelm Schlegel sie nicht übersetzt hat. Zu spät.
Ja, du musst das Ding in der Hand halten halt, nicht?
Ja.
Nee, es gibt so, was mir halt aufgefallen ist zum Beispiel, dass als Winston Vega alias John Travolta, der ja berühmt wurde durch Tanzfilme, unter anderem Grease, als der zum Haus seines Dealers kommt mit der Mia Wallace, die er sich eine Überdosis gegeben hat, sagt er im Englischen sowas wie I'm totally creased. Also das heißt wahrscheinlich, ich bin am Sack oder so.
Hat Tarantino sich dann schon vorgestellt, wer die Rollen spielt, als er das Drehbuch geschrieben hat? Oder hat er das dann nochmal ein bisschen umgeändert, nachdem er die Schauspieler gefunden hatte?
Letzteres, weil er hatte eigentlich Michael Madsen für die Rolle vorgesehen. Der spielt in Kill Bill diesen...
Den Cowboy?
Genau, der in dem Wohnwagen wohnt. Und der spielt auch in Reservoir Dogs mit. Und der sollte eigentlich auch Vincent Vega spielen. Aber als der abgesagt hatte, hatte er dann John Travolta als nächstes. Und John Travolta wollte das Studio gar nicht haben. Sagte, der Mann ist fertig so, der macht uns den Film kaputt. Weil Vincent Vega ist ja quasi die Hauptrolle so, jedenfalls von der Screentime her. Und wollte stattdessen Bruce Willis haben in der Rolle. Und Tarantinos Agent hat wohl irgendwie gesagt, ich zähle jetzt bis 15 runter, wenn ihr bis dahin mir nicht zugesagt habt, dass Travolta die Rolle kriegt, dann gehen wir zum anderen Studio. Und hat angefangen zu zählen und bei 8 hat Mr. Wines dann gesagt, okay, Travolta kriegt die Rolle. Und er ist auferstanden wie der Phönix aus der Asche.
Ja, aber dann ist es auch wieder verpufft. Der hatte doch mal so komische Face-Off oder so.
Ja, yeah, in den 90ern hat er schon noch so ein paar Filme, wo er Dings war.
Und war hat der er auch nicht irgendwie, auch bei Passwort Swordfish?
Genau, Anfang der 2000er, Passwort Swordfish. Und danach ging es dann wieder, da kam dann so merkwürdig Scientology-Filme auch und so Sachen. Also, war
Scientology-Filme?
Ja, der hatte so einen Hubbard-Roman verfilmt und sowas. Und das war, ja, es war ganz, ganz übler Stoff. So. Es ist halt irgendwie Battlefield 3000 oder so. Battlefield Earth oder so. Das ist so ein, Hubbard hat ja so Science-Fiction-Romane geschrieben. Ja. Der hat auch unglaublich viele goldene Himbeeren gekriegt, weil er echt schlecht ist.
Dann sollten wir den vielleicht mal anschauen.
Zur Handlung. Wie ich schon sagte, sie besteht aus drei Episoden und die Story, die erzählt wird, ist sehr, sehr klassisch.
Daniel, warte mal, ich habe jetzt gerade eine Idee. Wie wäre es denn, wenn ich jedes Mal, wenn du er sagst, so einen ganz fiesen Ton einspiele, so als negative Konditionierung?
Du musst mich einfach mal konzentrieren, dann mache ich das nicht.
Ja, pass auf.
Das Dumme ist, ich werde ja die ganzen Ass rausschneiden wieder, sodass sich dann der Hörer und die Hörerin wundern wird, worüber wir eigentlich reden. Aber du willst jetzt nicht hier on-air einen Sound suchen.
Also, hast du keinen fiesen Ton.
Nee, du kannst dieses, mach mal den fünften, du kannst halt diese,
jetzt hast du weggeklickt. Gelöscht. Nein. Nee,
nicht gelöscht, nur weggeklickt. Aber du kannst dann immerhin den hier machen.
Das ist doch super.
Gut, jedes Mal, wenn ich sage. Super. Jedenfalls. Tarantino.
Sehr gut.
Nicht wahr? Tarantino wollte eine Geschichte erzählen oder Geschichten erzählen, die man schon tausendmal gesehen hat. Na. Das eben der Boxer, dessen Kampf gekauft wurde und er sich doch nicht dran hält. Dann die Geschichte mit dem Mafia-Angestellten, der die Frau des Bosses ausführen soll und in Gefahr gerät, mit ihr zu schlafen, wodurch er natürlich in erste Probleme geraten würde. Und die dritte Geschichte eben zwei Auftragskiller auf dem Weg zum Job. Das waren so, er wollte halt quasi Klischees darstellen, besonders so der B-Movies und der Groschenromane, daher ja auch der Name Pulp Fiction, was Groschenroman oder Schundliteratur bedeutet.
Danke, da habe ich mich schon immer gefragt.
Das wird doch am Anfang gesagt.
Ja, auf Englisch.
Achso. Naja. Und dieser sehr konventionellen Geschichte stellt er eben eine total unkonventionelle Erzählform gegenüber, dadurch, dass er nicht nur Episoden macht, sondern die auch noch unchronologisch erzählt. Das heißt, wir springen in der Zeit ständig hin und her.
Es ist furchtbar.
Es ist toll.
Man kommt überhaupt nicht hinterher.
Ja, aber es ist super. Und es ist, macht auch...
Das war mein
Achso. Ja. Und es macht auch viel von dem Film aus, dass du halt die ganze Zeit immer überlegst, ob in welcher Zeitlinie du dich jetzt oder an welchem Punkt der Zeitlinie dich jetzt
befindest. Ich bin bis heute nicht drauf gekommen, wie es richtig sein
wird. Und es gehört auch zu Tarantinos Markenzeichen, dass er es bis heute durchzieht. Obwohl bei, also den neuesten habe ich noch nicht gesehen, bei Inglourious Basterds bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber bei den Filmen davor kommen zumindest immer wieder Rückblenden.
Bei Inglourious Basterds auch.
Ja, siehst du? Also es wird dieses unchronologische Erzählen ist schon so zum Markenzeichen geworden und ist auch danach unglaublich oft.
Ganz kleines.
Ja, da brauchst du jetzt nicht sagen. Was mich hier stört, war dieses wenn ich überlege. Es ist danach von unglaublich vielen Filmen auch kopiert worden und aufgegriffen worden. Ja, es war nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber halt in der Drastigkeit, in der Ausgeprägtheit hat es vorher noch nicht gegeben. Also schon hier Citizen Kane macht das ja, dass er mit so Rückblenden immer arbeitet. Aber also unchronologisch wurde schon erzählt, aber nicht so durcheinander gewürfelt, wie es Tarantino macht.
Verrückt.
Ja. Was ja wunderschön ist, wenn man sich mal im Internet durchliest, wobei es mittlerweile sich rumgesprochen hat, weitgehend, was denn der Inhalt von dem Koffer ist.
Ach Gott, das ist schon so zertreten, darüber wollte ich nicht reden. Ich wollte auch nicht über dieses glitzernde, diesen Quader reden.
Da müssen wir auch unbedingt drüber reden. Ach, das gehört dazu. Weil wir beide wissen ja, was der Koffer ist, nämlich von Hitchcock.
Was?
Es ist ein MacGuffin. Es ist total egal, was in dem Koffer ist. Es ist einfach nur ein Gegenstand, ein MacGuffin, der die Handlung vorantreiben soll. Es braucht einfach einen Grund, warum die beiden Killer jetzt in diese Wohnung fahren. Und das ist dieser Koffer. Und entsprechend hat Samuel Jackson auch mal geantwortet auf die Frage, was denn drinne sein? 2 Batterien und eine Glühbirne. Ja, aber es gibt wirklich viele Gerüchte von den Diamanten aus Reservoir Dogs, was angeblich auch in irgendeiner frühen Form des Drehbuchs mal gestanden haben soll. Über Heroin, Gold bis zu Elvis goldenem Anzug, den Val Kilmer in True Romance getragen hat.
Also das glaube ich am ehesten, weil alle ja, wenn sie da reingucken, sagen, wie wunderschön.
So. Und die populärste Theorie, die du meintest wahrscheinlich, ist, dass darin Marcellus Wallace' Seele ist, die durch seinen Nacken vom Teufel herausgesogen wurde, Gott, weswegen er ja im Nacken dieses Pflaster trägt. Es gibt zwar keine Religion oder so, die das in irgendeiner Form belegt, dass sich die Seele durch den Nacken herausgesogen
wird. Und damit wollten diese komischen Studentenfritzen Marcellus Wallace erpressen.
Keine Ahnung. Ich weiß.
Ja, das ist doch voll nachvollziehbar.
Es ist nur, also da hat sich um diesen Film auch so eine urbane Legende gebildet. Das ist echt toll irgendwie. Denn, wie gesagt, Tarantino selbst hat das immer offen gelassen. Er hat sogar explizit gesagt, in dem Koffer ist halt genau das drin, was sich der Zuschauer vorstellen möchte, das drin ist. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass es ein MacGuffin ist. Mehr auch nicht.
Ja.
Ein zweites Gerücht, was sich um den Film gebildet hat, ist, dass die der Preis vom Jackrabbit Slims Contest, den Vincent Vega und Mia Wallace gewinnen, dass der gar nicht gewonnen ist, sondern geklaut wurde. Das Gerücht besagt, dass während Butch zu seiner Wohnung läuft, aus einem Radio zu hören ist, dass der Preis geklaut ist, aber das ist auch widerlegt. Da hört man irgendwie mal kurz Werbung und was kommt mit Jackrabbit Slims. Oder? Ja, sowas. Oder nee, in einem Auto. Oder ich glaube, irgendwo aus dem Hinterhof kommt es am Radio. Aber man hört nur quasi Jackrabbit Slims. Man hört nichts über irgendwas Geklautes. Das ist auch frei erfunden. Ne? Auch wieder eine Legende, die sich um den Film... Ich habe es versucht zu hören, weil ich das daran auch noch glaubte, als wir den Film geguckt haben. Habe dann aber das auch nicht mitgekriegt. Und dann habe ich es nochmal nachgelesen. Und da wurde es halt mehrfach
widerlegt.
Genau, da wurden im Internet fanden sich quasi Transkripte, was da gesagt wird. Und man, es ist weitgehend unverständlich, irgendwie wird mal Jackrabbit Slims erwähnt, aber es wird nichts gesagt, dass da irgendwas geklaut wurde. Was ich sagen wollte, um das Beeindruckende an Tarantino ist, dass der Mann, wie gesagt, so ein unglaubliches visuelles Gedächtnis hat. Es gibt keine Szene in dem Film, die nicht irgendwie von Zitaten der Filmgeschichte durchdrungen ist. Und um das mal klar zu machen, möchte ich mal hier den Charakter von Mia Wallace, den sie in ihrem Pilotfilm, von dem sie erzählt hätte spielen sollen, war Raven McCoy in Fox Force 5. Und Raven McCoy ist eine Kombination aus 3 blauen X-Men. Der Name Raven stand von Raven Darkholm, dem bürgerlichen Namen von Mystique. Der Nachname McCoy ist der Nachname von The Beast, Hank McCoy. Und außerdem ist Raven McCoy von Zirkusartisten großgezogen worden, genau wie der 3. blaue X-Men Nightcrawler.
Ah.
Und so wie halt nur dieses...
Ich wusste nicht, dass die X-Men schon so alt sind.
Die Comics schon. Nur aber dieses,
The Beast, wer ist denn das?
Dass der in den Filmen tritt der im zweiten oder dritten Teil auf, der ist irgendwie Senator oder so. Und ist so ein blauer, sehr haariger, muskulöser Typ.
Mich gerade nicht erinnern. Aber an die anderen Schuhen, ne?
Und allein halt diese, so ein winziges Detail wie der Name eines Charakters.
Ja.
Das, wie viel Energie Tarantino in sowas reinlegt, das zeigt halt, wie durchkomponiert dieser Film ist. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, und diese, was ich auch genial an ihm finde, sind genau diese Szenen, die mir so unangenehm aufstoßen. Die Gewalt, die er zeigt, die trifft einen jedoch immer sehr. Also die zehrt sehr an den Nerven oder ja, die ist immer so tiefgründig und super gemein.
Ich möchte dazu was sagen, und zwar, dass das halt auch mit seiner Filmmethode zusammenhängt. Wir der Art, Filme zu drehen, ist Tarantino auch wieder sehr altmodisch, indem er immer sehr lange Einstellungen wählt. So, besonders in den 90ern, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon wieder einen Rekord gibt, aber in den 90ern hatten wir so mal den Peak an Schnittzahlen. So, die Filme in den 90ern waren so schnell geschnitten, dass es danach wieder abfiel in den 2000ern. Kann sein, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Laufenden. Vielleicht sind die neuesten Filme jetzt der 2010er Jahre schon wieder noch schneller geschnitten. Aber Tarantino hat einen totalen Kontrast gebildet, indem er halt zwar auch manchmal mit schnellen Schnitten arbeitet in Action-Szenen, aber auch immer wieder das durch extrem lange Einstellungen kontrastiert. Und das ist natürlich dann auch besonders übel, wenn du halt so Szenen hast wie diese Vergewaltigungsszene oder Szenen, wo irgendjemand misshandelt wird oder eben Mia Wallace da liegt und sich den goldenen Schuss gegeben hat oder beziehungsweise sie schnupft ja, weil sie denkt, es sei Kokain, aber es dann Heroin ist. Und da halt die Kamera extrem lange drauf hält und es halt dann entgegen unserer Sehgewohnheiten ist, dass du halt sowas nur schnell gezeigt kriegst und dann kommt der Schnitt. Sondern da hat er halt so einen sehr altmodischen 50er, 60er Jahresstil, dieses, oder Arthouse-Stil, so von, wie heißt dieser deutsche Regisseur, der berühmt Was? Ist in Hollywood? Nicht Emmerich, den meine ich nicht, sondern den,
Ich habe gar nicht zugehört, sorry.
Achso, nee, ist nicht. Naja, es ist halt, halt diese langen Einstellungen. Ich glaube, die sorgen noch dafür, dass diese Brutalität noch härter aufschlägt, dann, die er zeigt.
Das kann gut sein.
Das Bibelzitat, was Jules sagt, Ezekiel 25,17, ist weitgehend frei erfunden.
Was?
Ja, es ist nur die letzte Szene, der letzte Satz ist, glaube ich, tatsächlich in der Bibel, aber alles, was davor kommt, gehört nicht dazu. Das Quadrat, das Mia Wallace in die Luft zeichnet, das geht auf das englische Sprichwort zurück, don't be square, also seien Sie kein Spießer oder kein kleinen Bürger.
Ein glitzerndes, leuchtendes Square.
Und das zeigt so ein bisschen, so sehr schön den Zusammenhang zwischen filmischem Code und filmischem Zitat. Weil, also ein filmisches Zitat ist ja, wenn ein Film die gleichen Bilder zeigt wie ein anderer Film und dadurch ihn zitiert. Und ein filmischer Code ist seinerseits etwas, das in Filmen immer wieder kommt. So mein Lieblingsbeispiel, seit ich dieses Buch Hollywood-Klischees gelesen habe, ist ja, dass Mikrofone immer quietschen. So, weil jemand spricht durch ein Mikrofon, aber klar, ein Film ist immer optimal vertont. So, wie mache ich klar, dass der jetzt durch ein Mikrofon spricht? Ich lasse das Mikrofon kurz eine Rückkopplung haben. So.
Ja.
Und so ein Code wird ja erst zum Code dadurch, dass irgendjemand mal mit angefangen hat. Und das Ganze ist halt dann anfangs ein Zitat. Und das wird immer wieder zitiert, bis es dann zum Code wird. Und so zum Beispiel ist dieses Don't be a square mit dem in die Luft gezeichnet. Es ist halt nicht auf Tarantinos Mist gewachsen, sondern es ist mindestens in 3 Filmen vorher schon mal vorgekommen im Laufe der Filmgeschichte.
Dass dann auch was in die Luft gezeichnet wurde?
Ja, also nicht dieser Comic-Effekt, aber Don't be a, und dann macht jemand diese Geste, diese Viereck-Geste. Und jetzt wiederum ist er halt von ganz vielen Filmen aufgegriffen, die halt explizit Pulp Fiction damit zitieren, weil es halt dadurch ja berühmt wurde. Aber insgesamt ist es jetzt schon so oft in der Filmgeschichte gekommen, dass man es halt schon nicht mehr ein Zitat nennen kann, sondern eigentlich schon wieder einen filmischen Code.
Ah ja, okay. Ich habe gerade keine einzige Szene, keinen einzigen anderen Film im Kopf, bei dem ich das jetzt gesehen hätte.
Aber ich habe gleich jede Menge Beispiele, das sage ich dir gerne.
Okay.
Jetzt habe ich doch wieder an. Ja, was schön ist, ist auch, dass Tarantino seine Running Gags Requisiten hat. Haben wir ja vorhin zum Beispiel schon die Big Kahuna Burger genannt. Die kommen immer wieder vor in verschiedenen Filmen. Zum Beispiel in From Dusk Till Dawn, da hat er das Drehbuch geschrieben. Da sieht man, oder kommt er selbst, oder nee, ich glaube, es ist er ist ja der absolute Psychopath, sondern sein Bruder, gespielt von, oh Mann, ich und mein Namensgedächtnis, ich komme nicht drauf, dieser Schönling-Schauspieler.
Ich kenne den Film nicht.
Okay, super Schauspieler, wird aber meistens auf sein gutes Aussehen reduziert. George Clooney kommt zurück und vom Einkaufen und hat Big Kahuna Burger gekauft. Und ich glaube, in Kill Bill kommt der Big Kahuna Burger auch nochmal vor. Andere dieser Sachen sind die Red Apple Zigaretten. Die rauchen eigentlich auch die Leute immer in Tarantino-Filmen.
Okay. Wo siehst du die Marke?
Die haben die halt als Requisite. Ja, die sind ja die ganze Zeit am Rauchen zum Beispiel. Das war irgendwie auch, merkt man so voll, Anfang der 90er Jahre, jeder Charakter ist noch die ganze Zeit am Rauchen auf dem Bildschirm, wo es ja heutzutage schon verpönt ist und sogar teilweise alte Filme bearbeitet werden und die Zigaretten
rausgeschnitten werden. Vincent Vega dreht sich doch selber.
Ja, genau, das ist das Einzige. Und er dreht auch mit Drum, einem holländischen Tabak, aber Mia Wallace zum Beispiel raucht.
Die raucht die Red Apple.
Ja, aber also das ist nicht die einzige. Wie gesagt, das rauchen ja echt alle. Müssen wir drauf achten, einfach. Wenn wir den nächsten Tarantino gucken oder so. Während der Szene mit Mia Wallace und der Adrenalinspritze liegen übrigens die Spiele Spiel des Lebens und Operation auf dem Tisch. Auch noch mal so ein kleines Requisiten Fun Fact. Ja, und ganz toll ist auch die Szene, in der sich eben Mia Wallace die Überdosis gibt, während Vincent Vega im Bad ist und mit seinem Spiegelbild spricht, dass er jetzt nicht mit ihr schläft, sondern nach Hause geht.
Ja.
Weil uns da eben Tarantino voll manipuliert, weil er, das ist halt, wie gesagt, die klassische Story so, die beiden sollten, er soll sie nur ausführen und sie sind sich dann sehr sympathisch und sehr nahe gekommen. Und es läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass sie jetzt miteinander schlafen und es dann böse endet für Vincent Vega.
Naja, das vielleicht jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Also es ist vielleicht gefährlich, es könnte eine brenzlige Situation sich annähern, aber es ist jetzt nicht klar, dass sie
miteinander schlafen. Naja, es wird sogar noch unterstützt durch die Filmmusik, die Tarantino uns aufs Ohr gibt. In der Szene läuft nämlich Girl, you'll be a woman soon. Also ein Entjungferungslied. Ja, definitiv. Und stattdessen wird eben
lebt gesagt... Lebt dieser Sänger noch, wenn er das Lied geschrieben
hat? Keine Ahnung. Der Akt der Entjungferung besteht dann nicht im sexuellen Akt, sondern dadurch, dass sie sich die Überdosis gibt.
Ja, das ist ja keine Entjungferung, sondern eine Entleibung.
Ja, oder so. Aber sie war dadurch erwachsen gerade nicht.
Weil sie den Tod gesehen hat.
Wahrscheinlich. Auch ein
Willst du was zu den Frauenrollen sagen?
Ja, das wollte ich auf jeden Fall.
Aber nicht
doch,
jetzt.
Doch, kannst du machen.
Ich?
Ja.
Ja, gut. Darum ist es mies bestellt. Nee, mies.
Ja.
Es gibt da keine einzige anständige Frauenrolle.
Ja. Nein. Also zumindest ist Mia noch schlagfertig. Das kann man, aber sie ist halt kein starker Charakter. Deswegen
ist es eine intelligente, schlagfertige Frau, aber trotzdem ist es halt nur Marcellus Wallace Deko. Genau. Ja, und vielleicht noch sein Schatz. Ja. Sie ist das Interessanteste an ihr ist noch, dass sie die filmisch bekannte Rolle der Femme Fatale einnimmt. Aber auch mehr so in einer naiven Art. Also unabsichtlich.
Ja, ich verstehe sogar, warum Tarantino das macht, eben weil er diese Klischees erzählen will, aber ich finde es auch nicht gut, weil der Film ist ja jetzt auch nicht irgendwie unglaublich realistisch, sodass er es auch nötig haben muss. Und in seinen späteren Filmen hatte er dann auch immer starke Frauenrollen und die fehlen in Pulp Fiction total. Und
die einzige starke Frau ist Bonnie.
Bonnie?
Das ist Tarantinos Frau, die von der Arbeit nach Hause kommt und wegen der alles ganz schnell aufgeräumt werden muss. Die beiden Gangster sind eigentlich auf der, also sie müssen sich...
Aber das kann halt auch so, das ist eher schon so eine typische Xantippenrolle, nicht irgendwie, dass die besonders stark ist, sondern die ist halt so zickig.
Ja,
gut, nicht stimmt. Mal sowas wie einen Mord verzeiht die.
Nee, die kann es nicht leiden, wenn
aber in der
ein
Tat
Toter in ihrer Garage liegt.
Dann in der Tat
total
ist
total aus.
In der Tat ist das halt auch mein einziger Kritikpunkt an dem Film. Die Frauenbilder sind auch extrem schwach.
Ja.
Was Sie, liebe Hörerinnen, jetzt nicht mitgekriegt haben, war, dass wir gerade eine kurze Pause gemacht haben und Paula sich zu Recht beschwert hat, dass das jetzt schon langsam... dass es jetzt langsam schon ziemlich lang wird, der Podcast, deswegen raffen wir das jetzt mal ein bisschen, oder?
Ja.
Was aber, wie gesagt, ich wollte noch mal einfach mal Filme auflisten, die Tarantino seinerseits zitiert, bevor ich dann abschließend noch ein bisschen was zur Rezeption erzähle. Die Liste der Filme, die Tarantino in Pulp Fiction zitiert, ist so lang, dass ich, obwohl es gleich auch von mir eine lange Liste sein wird, nur eine Auswahl getroffen habe. Er zitiert unter anderem den großen Eisenbahnraub von 1903, It's a Wonderful Life von 1946, Die Faust im Nacken von 54, Das verflixte siebte Jahr von 55, Denn sie wissen nicht, was sie tun, 55, Rio Bravo von 59, Psycho.
Sind die Zitate alle irgendwie auf die gleiche oder ähnliche Art vollzogen worden? Oder sind diese Filme irgendwie zitiert worden?
Ja, irgendwie. Also zum Beispiel... It's a Wonderful Life, dieser Eingangsbereich von Mia Wallace House, den man da sieht, nachdem sie sich die Überdosis gegeben hat und alles gut ausgegangen ist und Vincent Vega sie dann wieder nach Hause bringt, der ist halt 1:1 der Eingangsbereich aus einer Szene in It's a Wonderful Life.
Okay.
Und denn sie wissen nicht, was sie tun, wird einfach nur dadurch zitiert, dass einer der Kellner im Jack Rabbit Slims genau die Klamotten und die Haare so trägt wie James Dean in dem Film.
Okay.
Also es auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Psycho, hatten wir schon bei Psycho drüber gesprochen, die Szene, wo der Chef über die Straße läuft und dann seine Angestellte sieht, wird zitiert, als Marcellus Wallace über die Straße läuft und dann Butch sieht.
Das ist das einzige Zitat, das mir aufgefallen ist. Guckst du mal.
Ja, ich meine, jetzt sind wir ja auch mittendrin in diesem. Zwei glorreiche Halunken, Bonnie und Clyde, die Anfangsszene, ja, Anfangsszene von Pumpkin und Honey Bunny, wie sie im Restaurant sitzen, zitiert die Anfangsszene von Bonnie und Clyde, wo sie auch im Restaurant sitzen und den Plan fassen.
Ja, die beiden überhaupt.
Ja, ja, das ist eindeutig. Die Reifeprüfung, Easy Rider, Chef, Rocky, Taxi Driver. Apocalypse Now, wie ein wilder Stier, Es war einmal in Amerika, Die Farbe des Geldes, Wild at Heart, Night on Earth, Erbarmungslos, Codename Nina und True Romance sind zum Beispiel auch Filme, die Name zitiert. Nina. Das ist das Remake von Nikita.
Ich weiß, aber überlegt gerade.
Harvey Keitels Charakter The Wolf ist basiert auf dem Charakter Victor the Cleaner in Codename Nina.
Ah ja. Okay.
Die Rezeption. Der Film war für 7 Oscars nominiert, hat aber dann nur einen Oscar gewonnen in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch. Die anderen Oscars gingen an Forrest Gump.
Alle 6?
Und ja, der Forrest Gump hat in dem Jahr richtig abgeräumt.
Pulp Fiction kam im gleichen Jahr ins Kino wie Forrest Gump.
Das ist korrekt.
Forrest Gump habe ich im Kino gesehen.
Ja, es ist ja auch ein Film, der eher für Kinder gemacht ist. So.
Kinder? Na gut.
Jugendliche, aber ich meine, Pulp Fiction war damals sicherlich noch ab 18. Ich glaube, heute ist er ab 16, aber ich glaube nicht, dass er damals schon ab 16 war.
Na gut.
Also ich habe den, wie gesagt, auf Video geguckt und ich habe ihn auf Video geguckt, weil der große Bruder von einem Kumpel ihn dann ausleihen konnte. So. Ja. Ja, er steht auch auf unzähligen Bestenlisten wieder. Hat, ja genau, der größte Preis, den er gewonnen hat, und da brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen, ist, dass er die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Hat den Hauptpreis in Cannes gewonnen, und Cannes ist das wichtigste Filmfestival der Welt, von daher, also der Film ist einfach geil. Mehr brauchen wir nicht sagen. Und Rotten Tomatoes sagt zum Beispiel, es ist einer der einflussreichsten Filme der 90er Jahre. Rotten Tomatoes ist so eine Seite, die Filmkritiken, Filmkritiken-Seiten. Ja, genau, verrottete Tomaten. Mhm. Ja.
Was? Der beste Film aller Zeiten?
Nee, der 90er Jahre.
Mhm.
Wichtig war Pulp Fiction vor allen Dingen durch diesen Stil, den er geprägt hat. Also es gibt sehr, sehr viele Filme, die diesen die Art und Weise der Darstellung wählen, nämlich dass der Film in unserer Zeit spielt, wie so Sachen wie zum Beispiel Handys eindeutig drauf weisen, aber eine Ästhetik der 60er Jahre hat. So. Also Filme wie die üblichen Verdächtigen, Big Lebowski, aber auch deutsche Filme wie Knocking on Heaven's Door oder gibt viele Filme, die einfach diese Ästhetik von Stirb langsam, die Ästhetik von Pulp Fiction aufgenommen haben. Stirb langsam jetzt erst recht, hat Pulp Fiction zitiert, das war nämlich das, was ich als nächstes machen wollte, Filme, die Pulp Fiction zitiert haben. Unter anderem die üblichen Verdächtigen, die ich eben schon sagte. Eine schrecklich nette Familie, die Fernsehserie. Desperado stirbt langsam, jetzt erst recht. Geliebte Aphrodite von Woody Allen hat Pulp Fiction zitiert. Silvester in fremden Betten ist der ganz schreckliche Name von Four Rooms. Da wird Pulp Fiction indirekt zitiert. Also wie ich schon sagte, die letzte Episode ist von Tarantino gedreht und er spielt sich selbst als der Regisseur, der jetzt gerade den großen Hit gelandet hat. Also, was sagte ich noch? 12 Monkeys, From Dusk Till Dawn, Trainspotting, Space Jam. Die Simpsons haben ihn etliche Male zitiert. Im Blog habe ich nur eine Szene, die auf YouTube ist, die mit dem roten Ball im Mund. Knocking on Heaven's Door zitiert ihn. Alien, die Wiedergeburt, zitiert ihn. Das war der vierte Teil von Alien in den 90ern.
Ich habe zwar die Alien-Filme alle nicht gesehen, aber irgendwie kommt mir das vor, als wäre das ein komplett anderes Genre.
Ja, ja. Viel.
Und Alien kein sehr... Na gut, ich weiß es nicht.
Es sind... Butchs Boxhandschuhe kommen vor.
Wo?
In Alien, die Wiedergeburt. Ach so. Und die Szene mit der Fußmassage wird, der Dialog mit der Fußmassage wird zitiert.
Oha.
Jackie Brown natürlich, also Tarantino zitiert sich auch unzählige Male selbst. Armageddon, der Eisbär, also deutscher Film, der Eisbär, Ghost Dog, Dogma, der blutige Pfad Gottes, Bang Boom Bang, deutscher Film, absolute Giganten, deutscher Film, Sabrina, total verhext, die Simpsons wieder mal, Magnolia, keine halben Sachen, Snatch, Schreck, Mulholland Drive, Password Swordfish, das Computerspiel Max Payne, Lombok, Training Day, das Computerspiel GTA 3, Halloween, Resurrection, Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis, Spy Kids 2, Triple X, The Transporter. Erkan und
Stefan ist nämlich gar nicht so dumm, wie man so denkt. Ne?
Ja, gut.
Oder sind die nicht so dumm, wie man denkt?
Grand Theft Auto, Vice City, Drei Engel für Charlie, Irgendwann in Mexiko, Kill Bill 1 und 2. Die Sopranos, Gilmore Girls, die Serie. Achso, Sopranos sind natürlich auch eine Serie. Der Wichser.
Das habe ich sogar gesehen. Oh mein Gott.
Grand Theft Auto, San Andreas, Verrückte Weihnachten, Stay, Navy CIS, auch mehrfach, Scrubs, Crank, Dr. House, Lost.
Wie lang ist denn die Liste noch?
Lang.
Oh, Lost. Was ist denn in Lost?
In einer Szene aus diesen Backflashes mit Sawyer,
Ja.
Mhm.
Ach, der mit seiner...
Da zitiert er irgendwas wörtlich aus dem Englischen. Okay. No, you have to go for the sternum. The sternum is like the movie.
Na gut.
How I Met Your Mother, mehrfach. Death Proof, auch ein Pulp Fiction Film. Planet Terror. Ein
Tarantino Film.
Ja, manche. Entourage, auch eine Serie.
Mhm.
It's Always Sunny in Philadelphia, auch eine Serie. Ja, ich kenne das. Emergency Rooms, CSI. 30 Rock, Call of Duty, auch ein Computerspiel. From okay, Past Before, also The Ghost Rider Side. Breaking Bad, das finde ich auch sehr schön. Da gibt es so eine Szene, also in Pulp Fiction gibt es auch so eine berühmte Szene, wo Bruce Willis sich überlegt, mit welcher Waffe er jetzt die Vergewaltiger niederstreckt und sich immer weiter steigert in der Heftigkeit der Waffen, bis er dann beim Samurai-Schwert landet. Und diese Szene wird in Breaking Bad zitiert. Futurama, Chuck, The Vampire Diaries, Duke Nukem Forever, Big Bang Theory, Supernatural und nochmal The Simpsons. Genau, sogar in The Simpsons der Film wird Pulp Fiction zitiert.
Jawohl.
Jawohl. Und damit haben wir es.
Es gibt bestimmt noch viel mehr zu sagen.
Also ich habe es ja jetzt auch sehr gerafft, weil wir eben schon über die Stunde hinaus sind. Es gibt so viel mehr zu sagen. Ich werde auch ein paar tolle Links nochmal in den Blog hauen, wo ihr jede Menge lesen könnt. Das hier wird Pulp Fiction auf gar keinen Fall gerecht. Das ist
niemals. Da braucht man auch mehr als eine Stunde.
Ja.
Wahrscheinlich für die meisten Filme, die wir besprechen.
Das ist klar, aber wir können ja einfach mal so einen Anstoß geben, von dem aus man dann weiter recherchieren kann.
Also Pulp Fiction hat auf jeden Fall alles, was man braucht, ja. Gute Schauspieler, witzige Dialoge, überhaupt einfach gute Dialoge, schöne Bilder durch das teure Material.
Nee, billige, aber
teuer. Ja, gut, aber das hochwertige Material. Und viele Verweise, und Zitate, und man sollte ihn schon gesehen haben, denke ich. Und deshalb gebe ich ihm 90 von 100 Punkten.
Ich gebe ihm sogar 95.
Ja, bei mir bekommt er den Abzug, weil eine Szene habe ich leider nicht sehen können, weil ich ohnmächtig war.
Gut. Die Szene, wie Mia Wallace die Überdosis gibt. Das
habe ich noch gesehen.
Achso, aber dann, wie sie wiederbelebt wird, das war Paula zu heftig. Nee, ich gebe ihm 95 Punkte, 5 Punkte Abzug wegen des schwachen Frauenbilds.
Ja.
Geht besser, das zeigt er, wie gesagt, außer jetzt den letzten Film habe ich nicht gesehen, aber davor, die Filme haben alle starke Frauenrollen, das fehlt in Pulp Fiction total.
Vielleicht ist ihm das ja selber irgendwann mal aufgefallen und deswegen hat das jetzt umgekehrt.
Ja, das kann sein.
Besetzt viele starke.
Ja, vielleicht wollte er, also wie gesagt, es geht ja in dem Film halt auch einfach.
Wie ist Bester, eine tolle Frau?
Oder die Kinofrau, oder? Ja, natürlich, die dann am Ende Hitler umbringt, ist schon eine wichtige Rolle, würde ich sagen.
Vielleicht nicht ganz unbedeutend. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Naja, auf alle Fälle. Ich verstehe es ja sogar. Er wollte halt dieses Klischee, Gangster und so, aber man hätte das schon noch ein bisschen ausarbeiten können. Das
ja, aber gut, wenn du schon das so besprichst, dann kann man das ja auch stehen lassen, dass eben in diesem ganzen Film die Frauen keine Rolle spielen, außer halt irgendwie die Femme Fatale. Die Xantippe und
das Blödchen da, die französische Freundin und dann die hysterische Honey Bunny, so, die irgendwie auch die ganze Zeit nur beruhigt werden muss, dass sie jetzt nicht
ausrastet. Ja, dann ist es doch vielleicht so gemeint.
Ja, natürlich, aber es ist...
Wieso natürlich?
Es ist schon so, wie gesagt, es ist so gemeint, weil er ja in dem ganzen Film das Thema sind, so Klischees darzustellen. Also die ganzen Charaktere sollen ja klischeehaft dargestellt sein, aber er hätte es halt, also es ist aber trotzdem keine Notwendigkeit, sondern die restlichen Tarantino-Filme greifen dieses Thema ja auch immer wieder auf und trotzdem hast du halt Jackie Brown, Kill Bill, was haben wir hier, Death Proof und Inglourious Basterds hast du halt trotzdem extrem starke Frauen immer wieder drin. Und das muss nicht sein, finde ich. Also wollte jetzt noch keinen Aufschrei starten, weil er es da nicht gemacht hat. Okay. Aber ich würde es, also
ist halt auch ein bisschen zu flach. Deswegen 5 Punkte Abzug. Ich meine, trotzdem, er hat fast die höchste Note gekriegt. Beste Film.
Ich glaube, du hattest Psycho nicht so viele Punkte
gegeben. Nee, hatte ich 87 gegeben. Ja. Du hast ihm 100 gegeben,
nicht wahr? Ja. Ich bin aber auch immer großzügig.
Nee, das ist, Ritter der Kokosnuss hast du ganz schön hart abgestraft. Jedenfalls wissen wir auch schon, was wir als nächstes gucken.
Tatsächlich.
Ach ja, ja, natürlich. Hast du dir wieder ausgesucht?
Wieder?
Ja, wie Ritter der Kokosnuss. Okay. Wir haben es immer abwechselnd gemacht.
Vielleicht. Also gut, als nächstes
schauen wir... Wollen wir das schon verraten? Das ist ein großes Geheimnis. Wir wollen hier die Hörer auf die Spannung, Folter spannen, damit sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt...
Spätfilm mit...
Dein Brockmeier.
Und P. Hesse.
Ja, und jetzt lassen wir noch einmal... Oh Gott. Jetzt
hab ich ja, bitte.
Einmal noch meine tollen Jingles zum Abschluss und Action.
Das hat nicht so gut gepasst.
Nee, wie wär's dann damit?
Ja, die Fanfare. Na gut, okay.
Tschüss.
Ciao.
Let me linger in your arms all night. I'm wild about that.